Herzlich willkommen bei Radio München. Hören Sie jetzt die Folge 17 aus dem Buch Briefwechsel – Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Als Hörreihe jeden Montag bei Radio München.
Emma, 50 Jahre. Krankenschwester und Schauspielerin, derzeit als Lehrerin tätig. Liebe Hannelore, was habe ich gefühlt und was habe ich gedacht? Als es in China losging, war mein erster Gedanke, wem nützt es? Nächster Gedanke, dann wird es wohl still um die Proteste in Hongkong. Schade. Nächster Gedanke, China, Amerika, Europa, wird hier eine neue Marktordnung von hinten um die Ecke eingeführt? Gefühlt habe ich erst etwas, als es in Deutschland losging. Misstrauen. Angst vor etwas Unbekanntem, etwas, das so groß ist, dass ich es nicht verstehe. Angst um meine Gesundheit und die meiner nahen Menschen. Angst vor Fremdbestimmung. Widerstreitende Gefühle, wie ich sie aus der Zeit kenne, als ich noch ein Kind war. Das Gefühl, dass mir die vollständige Wahrheit vorenthalten wird, dass ich es nicht wert bin, die Wahrheit zu erfahren, dass man mir nicht zutraut, selbst Verantwortung zu übernehmen. Ohnmacht, Wut, Ratlosigkeit, Abschiedsgefühle, Traurigkeit, Heimweh nach der alten Welt, Neugier auf eine neue Zeit. Endlich ist die Krise da, die ich mir schon sehr lange gewünscht habe. Hoffnung, Resignation, Angst vor Veränderung, Gefühle von tiefer Klarheit, Mut und Mutlosigkeit, Selbstzweifel, Glaubensverlust, Entsicherung. Durchgehend, beinahe mantraartig begleitete mich der Gedanke, diese Zeit werde ich sinnstiftend für meine seelische Entwicklung nutzen. Ich nehme meine Gefühle ernst, betrachte meine Widerstände sehr genau, betrachte meine inneren Bewertungen, prüfe eingehend, ob es meine sind oder ob sie induziert sind. Ich integriere meine körperlichen Symptome und nehme das Wagnis der Veränderung an. Was habe ich in meinem Umfeld unternommen? Ich habe meine Schüler über die geniale Arbeitsweise ihres Körpers und ihres Immunsystems aufgeklärt und ihnen etwas über Viren und das Coronavirus im Speziellen erzählt. Mein Ziel war es, ihnen ein inneres Bild zu vermitteln, mit dem sie gut sein können. Ich habe Unmengen an Informationen konsumiert, sowohl im Mainstream als auch in alternativen Medien. Ich sondierte meine Umgebung nach Menschen, mit denen ich frei reden konnte, ohne bewertet zu werden. Ich ging mit meinen Ängsten und widerstreitenden Gefühlen zu einer Traumatherapeutin. Ich machte jeden Tag für meine Familie grünen Saft von der Wiese. Täglich gingen wir zusammen in die Natur. Um mich zu stärken, joggte ich viel. Ich arbeitete solidarisch im Dorfkonsum mit. Ich begann, meine Beziehungen zu klären. Ich hinterfragte meine berufliche Situation. Ich führte viele Gespräche mit Menschen, um ihre Sicht zu verstehen. Was musste ich unternehmen? Ich musste meine Schüler während der Hausbeschulung begleiten. Ich musste meine Beziehung zu meinen Schülern und meinem Team plötzlich abbrechen. Ich musste mich meiner eigenen Gehorsamsbiografie stellen. Ich musste mich mit den täglich neuen Verordnungen in meinem Arbeitsumfeld auseinandersetzen. Ich musste aufhören zu arbeiten. Ich musste mit ansehen, wie der von mir gegründete Schulverein plötzlich von Angst- und Gehorsamskräften übernommen wurde. Ich musste schweigen und beobachten. Ich musste mich mit der Entwicklung unseres Vereins auseinandersetzen. Ich musste meine Funktion als Vorstand niederlegen, weil ich erkannte, dass der Verein nicht mehr meine geistige Heimat ist. Ich musste viel weinen. Was hat mich am meisten besorgt? Die Sprachlosigkeit zwischen den Menschen. Meine eigene temporäre Sprachlosigkeit und Lähmung. Die Konfliktangst. Die Spaltung zwischen den Menschen. Die Sorglosigkeit vieler Menschen beim Entzug der Grundrechte. Denunziantentum, das von der Regierung nahezu eingefordert wurde. Bußgeldkataloge, Einteilung in Verschwörer und Nichtverschwörer. Ausgrenzung, Sabotage, Diffamierung von Andersdenkenden. Was hat mich am meisten geärgert? Falsche Bilder in der Presse. Dass mir meine Mündigkeit als Bürger abgesprochen wurde. Dass ich zum Funktionsbürger degradiert wurde, dessen vorrangige Pflicht das Einhalten von Verordnungen ist. Dass meine Freiwilligkeit mit der Androhung von Bußgeld ad absurdum geführt wurde. Dass in den offiziellen Medien nicht über die Stärkung des Immunsystems gesprochen wurde. Dass Panik geschürt wurde. Dass nichts unternommen wurde, um die Menschen zu stärken. Was denke ich heute? Es war gut und anstrengend, dass mir das Leben so brachial den Vorhang weggezogen hat. Und dass ich mich meinen Illusionen stellen, sie hinterfragen und anerkennen musste. Ich erkenne an, dass ich die Verantwortung für mein Leben, meine Gefühle und Visionen trage. Ich bin mir bewusst, dass ich das Risiko für mein Leben selbst trage. Wenn ich anerkenne, dass der Wandel und die Veränderung etwas ist, das mich mit der Natur und allem, was lebt, verbindet, habe ich viel mehr Gestaltungsspielraum, als ich dachte. Wandel bedeutet immer Entsicherung. Das macht mir Angst. Dennoch muss ich akzeptieren, dass Sicherung und Entsicherung zum Leben gehören. In dem Moment, in dem ich die Angst vor der Entsicherung nicht anerkenne oder vermeiden will, vermeide ich, wirklich lebendig zu sein. Das ist zwar konfliktarm, in meinen Augen jedoch ein ziemlich hoher Preis. Womit beschäftige ich mich am meisten? Mit meinen nahen Beziehungen, mit meinen Ängsten, mit der Frage, wie will ich leben? Mit der Frage, wie kann ich zu einer menschengerechten Welt in meinem konkreten Umfeld beitragen? Damit, woher ich einen Attest herbekomme, um keine Maske tragen zu müssen. Was hat mich am stärksten positiv überrascht? Dass meine Schüler fast durchweg eine gute Zeit mit ihren Familien hatten und ihnen die Schule nicht fehlte. Mein eigener Erkenntnisgewinn. Das freie, eigene Denken von Menschen, die ich vorher nicht im Blickfeld hatte. Wie gehe ich in meiner Familie und in dem Freundeskreis mit der Situation um? Viel reden und zuhören. Keine Bewertungen. Abschaffung der Ironie als versteckte Ratlosigkeit. Sprache finden. Respekt vor meinen Kindern, für die das alles kein Thema ist. Dennoch nachfragen, wie es ihnen geht und was ihnen Angst macht. Mit den Kindern im Gespräch sein und gemeinsam schauen, vor allem während der Zeit der starken Kontaktbeschränkungen, welches Verhalten unnötig andere Menschen provoziert. Ihnen Tipps geben, wie sie zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen, unter denen sie und ihr Freundeskreis leiden, umschiffen können, indem ich gute Orte zum Treffen empfehle. Viele gemeinsame Unternehmungen und Tätigkeiten in Haus und Hof. Ich überlasse es meinen Eltern und Schwiegereltern, Verantwortung für sich zu übernehmen und nehme ihre Kontaktangebote an. Freundeskreis. Er hat sich gewandelt. Andere Menschen geraten in mein Blickfeld. Ich meide moralische Freunde. Wir rücken näher zusammen. Tägliche Telefonate, Lagerfeuerabende, Vogelwanderungen. Ich mache mich sichtbarer in meinem Sein, meine Beziehungen werden wirklicher. Ich meide Freunde, die mich belehren wollen und stelle die Beziehung zu ihnen in Frage. Was habe ich in dieser Zeit über mich gelernt? Ich bin nicht mehr bereit, meine Integrität zu verletzen oder verletzen zu lassen. Ein sicherer Job und Geld allein reichen mir nicht, um mich sicher und geborgen zu fühlen. Ich bin weniger stabil, als ich in stabilen Zeiten dachte. Nähe, Berührung, Austausch und Gemeinschaft sind mir wichtig. Angst macht mich krank und eng. Ich muss für Lebensumstände sorgen, in denen ich mich gesund und in meiner Kraft fühle. Wie schätze ich den eingeschlagenen Weg zur Bekämpfung der Krise in Deutschland, in Europa, in der Welt ein? Ich habe keine Hoffnung, dass die Krise als Chance für den Wandel vom marktgerechten System zum menschengerechten System ergriffen wird. Ich sehe, dass der Weg in Richtung Gesundheitsdiktatur eingeschlagen wird. Der Kapitalismus kommt in seine letzte Phase. Er zerstört den Menschen als Material durch maximale Ausbeutung zum finanziellen Wohle Einzelner. Die Demokratie ist am Ende. Das Sagen hat eine Finanzoligarchie. Ich sehe keine nennenswerten Initiativen zum Klimaschutz, Artenschutz oder gegen Massentierhaltung. Diese Probleme werden vernebelt durch den Neoliberalismus und dessen irreführende Vokabeln. Was bewegt mich derzeit am stärksten? Die Frage, wie möchte ich leben? Die Frage, wie kann ich meine Kinder schützen? Die Frage, wird meine Beziehung, meine Wandlung überstehen? Was erwarte ich nach der Corona-Krise? Einen Untersuchungsausschuss, viele kleine runde Tische in Kommunen und Gemeinden zur Aufarbeitung der Krise und Neufindung von Zukunftsvisionen. Bürgergeld. Freiwillige Zwangsimpfung nach dem Motto: Solltest du das nicht wollen, musst du freiwillig die Beschneidung deiner Grundrechte in Kauf nehmen. Ähnlich wie beim Masernschutzgesetz. Digitale Patientenakte, Organspendepflicht, Erhalt der Maskenpflicht und allgemeine Gewöhnung daran. Hygienediktatur wider den gesunden Menschenverstand. Weitere Abkehr von evidenzbasierter Medizin. Was wünsche ich mir am meisten? In Liebe mit sich aufrichtenden Menschen verbunden sein. Bürgergeld. Unabhängige Evaluation der vergangenen Wochen. Abschaffung der Massentierhaltung. Entmachtung der Lebensmittellobby und Pharmalobby. Einen runden Tisch mit allen Interessenverbänden. Neue Verhandlungen des Masernschutzgesetzes und auch hierzu einen runden Tisch mit allen Interessenverbänden. Offenlegung, welche PR-Agenturen die Bundesregierung beraten. Friedliche Demonstrationen bundesweit. Keine Koalitionszwänge bei Abstimmungsprozessen. Offenlegung finanzieller und lobbyistischer Verflechtungen in der Politik und Wirtschaft. Veränderungen des Wahlsystems. Schulen schreiben ihre eigene Schulpolitik. Mehr Eigenbestimmung der Gemeinden und Entlastung von Altschulden. Welche konkreten Hoffnungen habe ich am meisten für mich und meine Familie? Ich wünsche mir ein Leben ohne Hygienediktatur, digitale Überwachung, Krankheitsangst und Mundschutz. Ein Leben in Selbstvertrauen und Naturverbundenheit. Ich wünsche mir, gute, authentische Beziehungen zu leben. Ich wünsche mir, ein guter Nährboden und Sicherheitsnetz für persönliche Veränderungen zu sein. Ich wünsche mir unbedingten Respekt vor der Selbstbestimmung eines jeden Einzelnen. Ich wünsche mir eine gleichwürdige Beziehungs- und Konfliktkultur. Ich wünsche mir finanzielle Sicherheit. Ich hoffe, dass meine Kinder in sinnstiftenden, fördernden Beziehungen leben werden. Ich hoffe, dass ich jung alt werde.
Krefeld, 11. Juni 2020. Liebe Nora, dein ausführlicher Brief verlangt eine ebenso ausführliche Antwort. Die Zeit dafür werde ich frühestens Mitte nächster Woche finden. Bis einschließlich Samstag bin ich beruflich voll eingebunden. Am Sonntag fahren Michael, wenn er es sich nicht noch anders überlegt, und ich nach Wismar. Am Montag um 11 Uhr ist die Beerdigung von Onkel August. Unmittelbar danach werden wir uns wieder auf die Rückfahrt begeben. Wir haben lange hin und her diskutiert und diskutieren noch immer. Michael hat sehr große Angst zu fahren. Ganz wohl ist mir auch nicht. Aber die Vorstellung, Margot in dieser Situation ihren Vater alleine unter die Erde bringen zu lassen, finde ich furchtbar. Wir haben ein Hotelzimmer gebucht und werden die Familie wirklich nur zur Beerdigung sehen. Es ist ein kleiner Kreis, 10 Personen, die außer uns alle in Mecklenburg wohnen. Hoffentlich geht es gut und niemand steckt sich an. Michael würde lieber hier bleiben. Es ist nicht sein Onkel. Ich würde sogar alleine fahren, aber das will Michael auch nicht. Es wird schon gut gehen. Zu deinen Fragen. Ich weiß nicht, ob die Pfleger den Tod haben kommen sehen. Margot wurde erst informiert, als ihr Vater gestorben war. Eine halbe Stunde wurde ihr gegeben, um Abschied zu nehmen. Für Onkel August war es natürlich eine Erlösung, aber unter welchen Umständen? Margot macht sich nach wie vor große Vorwürfe und vor allem deshalb ist es mir so wichtig, zur Beerdigung zu fahren. Abgesehen davon, dass jeder Mensch einen würdevollen Abschied erhalten sollte. Was mein Verhältnis zu Onkel August anbelangt, kann ich dir gar nicht viel erzählen. Er ist der jüngste Bruder meiner Mutter. Eigentlich haben wir uns nur zu Familienfesten gesehen. Lange Zeit wohnte Onkel August in Dresden. Erst im Alter ist er nach Wismar zurückgekehrt. Für mich war er früher der lustige Onkel, der mich immer zum Lachen gebracht hat, mit einem unnachahmlich spitzbübischen Grinsegesicht, bei dem ihm der Schalk förmlich aus den Augen gesprungen ist und sein Schnauzer lustig wippelte. Als Vater allerdings war er alles andere als lustig. Zu Margot war er sehr streng und barsch. Ich bin froh, wenn der Montag hinter uns liegt und wir gesund zurückgekehrt sein werden. Nun nehme ich mir doch noch ein paar Minuten, um dir eine erste kleine Rückmeldung auf deine Ausführungen und Emmas Fragebogenrückläufer zu geben. Ich finde eure Initiative im Ansatz weiterhin gut und richtig. Allerdings bitte ich dich ausdrücklich, bei allem, was dich und euch an Informationen erreicht, gut hinzusehen und abzuwägen, damit ihr nicht versehentlich einer der vielen, augenblicklich aus dem Boden sprießenden Verschwörungstheorien aufsitzt. So etwas kann schnell gehen. Ich habe das seinerzeit bei Anke erlebt. Auch wenn Attac in dem Sinne nichts mit einer Verschwörungstheorie zu tun hat, so war ich doch erschrocken, wie rigoros und missionarisch sich Anke dieser Bewegung damals angeschlossen oder ich möchte sogar sagen, unterworfen hat. Die Geschichte mit Gregor Gysi würde ich nicht überbewerten. Natürlich werden auch Nachrichten, wie es schon immer getan wurde, nachgerichtet. Das ist nichts Neues. Genauso wenig wie die Tatsache, dass Politiker geneigt sind, Informationen so auszulegen, wie es ihnen in den Kram passt. Im nächsten Jahr sind Wahlen. Das ist nicht weit hin. Vieles von dem, was jetzt geschieht, ist bereits Teil des Wahlkampfes. Aber das war schon immer so. Da ist nichts Dramatisches und hat nichts, aber auch gar nichts mit wackelnden Grundrechten zu tun. Schließlich leben wir nicht irgendwo, sondern in Deutschland. Unsere Politik machen gewählte Volksvertreter, von denen der eine oder andere sicherlich seine Schwächen hat. Aber das ist menschlich. Den Fragebogen von Emma habe ich nur kurz überflogen. Meiner Ansicht nach steht sie grundsätzlich und energisch auf Kriegsfuß mit der kapitalistischen Demokratie. Durch Corona, ich kann es nur immer wiederholen, kommen die Probleme wie durch ein Brennglas auf den Tisch. Das Brennglas verstärkt. Ich bleibe weiterhin gewillt, die Krise als Chance zu sehen. Auch als Chance, dass sich das kapitalistische System reformiert. Mehr von meinen Gedanken, liebe Nora, gibt es nächste Woche. Bis dahin habe eine gute Zeit. Hannelore. PS? Heute Morgen habe ich eine E-Mail von Max erhalten. Nachdem ich ihn zu Corona interviewt hatte, hat er den Spieß umgedreht und mir seine Fragen gestellt. Nun hat er alles abgetippt und mir geschickt. Ich bin sehr stolz. Außerdem habe ich noch die Rückläufer von zwei meiner Cousinen erhalten. Ich leite dir alles weiter.
Max fragt Oma. Ende Mai 2020. Hattest du Angst?
Angst hatte ich eigentlich nicht, aber ein etwas mulmiges Gefühl, bevor wir in den Urlaub nach Waldbronn gefahren sind. Normalerweise tanzen wir dort immer sehr eng mit anderen Leuten zusammen. Häufig machen wir auch Gruppentänze. Das wollten wir dieses Mal auf jeden Fall vermeiden.
Hattest du Angst um die Menschen in den Risikogebieten?
Ja, das hatte ich. Im Fernsehen hatte ich gesehen, wie schlimm die Zustände in Italien oder Spanien waren. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Vor allem, weil dort so viele alte Menschen gestorben sind. Da habe ich tatsächlich Angst bekommen. Schließlich bin ich auch schon alt.
Es gab sehr viele Regeln, an die wir uns halten mussten. Hast du dir mit Opa noch zusätzliche Regeln ausgedacht?
Normalerweise kann man sich ja mit dem Partner, mit dem man in einem Haushalt lebt, ganz normal bewegen. Aber Opa und ich haben beschlossen, dass wir uns erst einmal keine Küsschen mehr schenken, sondern uns nur kurz drücken.
Hattest du im Januar, als es in China losging, gedacht, dass es in Deutschland, in Europa und sogar auf der ganzen Welt so schlimm werden könnte?
Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich wirklich, das Virus wäre nur auf China begrenzt, beziehungsweise nur auf Wuhan. Für mich war das alles furchtbar weit weg.
Was glaubst du, wie viele Menschen auf der gesamten Welt sind an Corona erkrankt.
Oh je. Eine Zeit lang habe ich mir jeden Tag eine Weltkarte angeschaut, auf der eingezeichnet war, wie es in den einzelnen Ländern aussah. Aber jetzt weiß ich es nicht. Ich müsste schätzen. Ich denke, 1 Million Menschen. Inzwischen habe ich recherchiert. Infiziert sind 8 Millionen Menschen. Fast 2 Millionen allerdings sind davon bereits wieder genesen.
Hast du eine Ahnung, wie viele Menschen auf der ganzen Welt an Corona gestorben sind?
In manchen Ländern ist es so, dass nur jeder Hundertste stirbt. In anderen Ländern aber, zum Beispiel in Afrika, ist fast jeder gestorben, der mit dem Virus infiziert war. Deswegen ist die Quote dort vergleichsweise sehr hoch. Weltweit sind fast 800.000 Menschen gestorben.
Wenn du sagst 800.000, wie viele davon sind an Vorerkrankung und Altersschwäche gestorben und wie viele sind gestorben, obwohl sie eigentlich topfit waren?
Ich nehme an, dass bestimmt 70% mit Vorerkrankung verstorben sind. Die anderen 30% hatten keine Vorerkrankungen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man, dass Corona eigentlich nicht lebensgefährlich ist. Von den 800.000 Toten sind 750.000 wegen ihres Alters oder wegen einer Vorerkrankung gestorben. 40.000 bis 50.000 Menschen sind gestorben, weil es in ihrem Land oder ihrer Region keine guten Krankenhäuser gibt und sie nicht beatmet werden konnten. Nur etwa 10% sind an Corona gestorben, obwohl sie topfit waren. 10.000 Menschen, weltweit.
Was glaubst du, welches Land hat im Moment die meisten und welches die wenigsten Infizierten?
Ich glaube, dass im Verhältnis zu seinen Einwohnern Italien am meisten Corona-Infizierte hat. In welchem Land aktuell die wenigsten infiziert sind, weiß ich nicht. Ich denke, das wird eines der sehr kleinen Länder sein. Die meisten Toten hatten Spanien und Italien zu verzeichnen, die wenigsten Costa Rica. In Spanien und Italien starben zusammen fast 1 Million Menschen. In Costa Rica genau einer.
Was glaubst du, haben Italien, Frankreich, die USA, Spanien und auch Deutschland und viele andere Länder falsch gemacht und Costa Rica oder andere Länder, in denen es nicht mehr als 100 Infizierte gab, richtig?
Ich vermute, dass bei uns noch zu viele Leute hin und her reisen durften. Costa Rica dagegen hat sofort am allerersten Tag alle Grenzen zugemacht und dadurch kamen lediglich 3 Infizierte ins Land. In Costa Rica gab es in der gesamten Zeit nur 17 Infizierte, die alle sofort in Quarantäne gesteckt wurden. Italien und Spanien hatten bereits vor Corona ein schlechtes Gesundheitssystem, England ebenfalls.
Jetzt ist der Lockdown vorbei. Findest du, es ist wieder wie früher?
Deutschland und die ganze Welt haben ihre Regeln extrem gelockert. Eigentlich ist wirklich alles wieder normal, außer dass man sich noch nicht wieder umarmen kann und die Schulen und die Kitas weiterhin geschlossen sind. Aber du kannst wieder essen gehen, du kannst wieder in die Skihalle gehen, du kannst einfach wieder vieles machen, was während des Lockdowns verboten war. Und wenn wir jetzt krank werden, könnte es auch einfach nur eine Erkältung sein.
Glaubst du, dass es eine zweite Welle geben wird oder ist Corona endgültig vorbei? Glaubst du, die Lockerungen sind eine gute Idee?
Ich glaube, es ist keine gute Idee. Aus meiner Sicht kommen diese Lockerungen zu früh. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen die Abstandsregeln konsequent einhalten werden. Es würde mich nicht wundern, wenn es eine zweite Phase geben würde. Ich will es nicht hoffen, aber es würde mich wirklich nicht wundern.
Briefwechsel. Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Eine Produktion des Montalto Verita Verlages. Das Buch sowie das Hörbuch sind im Umland Verlag erschienen.
Die nächste Folge hören Sie hier bei Radio München nächste Woche zur gleichen Zeit.